Yeah, soon and very soon we are going to see the King, singen wir jetzt seit 2000 Jahren. Ja, aber ich möchte mich auch mit euch zusammen freuen, weil Jesus kommt wieder und das ist so unsere Hoffnung, die uns ja immer auch verbindet, dass wir auf der einen Seite sagen, natürlich werden wir auf jeden Fall Jesus sehen, wenn unsere kleine persönliche Apokalypse geschieht und wir diese Erde verlassen, wir werden nicht sterben, wir werden bei Gott sein, klar, und dann ist uns Jesus sehr nahe. Aber irgendwann wird es auch so sein, dass wir wirklich sehen werden, was wir glauben. Und dass das so kommt, wie in der Lesung auch gehört, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Und darum soll es auch heute so ein bisschen gehen mit dem Predigttext. Ronald und ich, wir haben uns verständigt, wir predigen den gleichen Text. Also wenn er nächste Woche nochmal drüber predigen sollte, dann wisst ihr warum. Schauen wir mal, wie das so wird. Genau. Ich lese den Predigttext, auch ein kleiner apokalyptischer Text aus Lukas-Evangelium, das Kapitel 21, die Verse 25 bis 33. Ich habe noch die alte Einheitsübersetzung, vielleicht nicht ganz stimmig, aber der Text an sich stimmt ja. Da sagt Jesus, es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen, und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Und er gebrauchte einen Vergleich und sagte, seht euch den Feigenbaum und die anderen Bäume an. Sobald ihr merkt, dass sie Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr all das geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles eintrifft. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Wir fangen hinten an. Ich möchte mit euch so ein bisschen auf diesen Text drauf gucken. Es ist das, was Jesus gesagt hat vom Ende der Zeit. Und er schließt diese kleine Apokalypse ab mit dem Hinweis, dass die Bedeutung von seinen Worten immer Bestand haben wird. Aber die Existenz dieser unserer Welt, die wird keinen Bestand haben. Das, was wir hier sehen. Seine Worte werden alles überdauern, was wir jetzt um uns sehen und worauf wir unseren Blick richten. In den Worten Jesu ist also die Ewigkeit. Und wenn wir das richtig verstehen, dann gibt uns das Wissen um die Ewigkeit im Wort Jesu für unseren jetzigen Zeitpunkt wirklich Wert. Für das, was wir jetzt in diesem Moment leben und erleben. Paulus sagt das mal in dem zweiten Brief nach Korinth, sagt er über uns als Christen, wir, die wir nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren ausblicken. Denn das Sichtbare ist vergänglich und das Unsichtbare ist ewig. Und das hat Jesus auch gemeint, als er so am Anfang seiner Antrittspredigt gesagt hat, liebe Leute, kehrt um und denkt nun jetzt anders über das, was ihr bisher immer gehört habt, über das Reich Gottes. Das ist nichts, das nur von Weitem auf euch zukommt. Das Reich Gottes, das ist mitten bei euch, mitten unter euch. Und wenn ihr euch umdreht und die Richtung eures Blickes wendet, dann seht ihr es ganz nah bei euch sein. Denn wir schauen auf das Unsichtbare und nicht auf das Sichtbare. Und doch ist hier das Ende im Blick in diesem Text, den ich von Jesus gelesen habe. Und wir beten ja auch im Abendmahl immer, weiß nicht, wie das bei euch hier ist, aber in der Didache, so einer frühen Lehrschrift der Christen, heißt es, es komme die Gnade und es vergehe diese Welt. warum soll diese Welt vergehen? Das klingt so richtig weltabgewandt, das klingt so richtig nach dem, was man uns als Christen immer so auch ein bisschen vorwirft. Ihr vertröstet uns aufs Jenseits. Eine Theologin hat mal jetzt gesagt, in letzter Zeit, ich fand einen sehr lustigen Satz, das ist eine ganz schlechte Geschäftsidee. Mit der kommt ihr nicht weit. Wenn ihr den Leuten sagt, hier ist alles nicht so richtig wichtig, aber dann, wenn ihr tot seid, dann bekommt ihr das, worauf es wirklich ankommt. Schlechte Geschäftsidee. Damit kriegt man keinen hinterm Ofen vorgeholt. Was haben wir, wenn wir sagen, wir schauen auf das Unsichtbare mitten in diesem sichtbaren Leben? Prägt das unsere Wirklichkeit? Das stellt sich uns immer wieder neu in diesem Advent auch wieder diese Frage, weil wenn das Kommen Christi, egal ob es das kleine Kommen Christi in unser persönliches Leben, unser Gehen zu Gott meint oder wenn es das große Kommen Gottes, wenn er alles verwandeln wird, meint, trägt das unseren jetzigen Augenblick? Wenn das nicht unseren jetzigen Augenblick prägt, dann ist es echt eine ziemlich schlechte Geschäftsidee. Und so sagt Jesu, meine Worte werden bleiben, auch wenn die ganze sichtbare Welt, was ihr jetzt um euch seht, vergeht. Und dann sagt er so weiter, diese seltsamen Worte, es werden Zeichen sichtbar werden. An Sonne, Mond und Sternen auf der Erde, die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Da steht Aporie. Die Völker und die Menschen werden in Aporie geraten, Ausweglosigkeit. Das ist dann, wenn man in Geisteswissenschaften nachdenkt und man auf eine Fragestellung trifft, die sich nicht lösen lässt. Dann kann man nochmal so im Kreis rumdenken, die Quadratur des Kreises zum Beispiel, werdet ihr nie drauf kommen, wie das geht. Weil der ist rund, den kann man nicht zum Quadrat machen. Also kann man nicht quadrieren. Also das sind so diese Dinge, die sind ausweglos. Und so werden die Völker und die Menschen bestürzt sein, wenn sie sehen, was um sie herum geschieht. Wenn sie achten auf das Toben und Donnern des Meeres. Die Worte im griechischen Grundtext, die da stehen, meinen, dass die Grenzen des Meeres sich verschieben. Dass das, was kommt, anders ist, als es war, dass die Grenze sich so verschiebt, dass sie nicht mehr zu fassen, nicht mehr einzudämmen ist. Es wird alles, was bisher war, nicht mehr sichtbar sein. Das Meer wird donnern und brausen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, wenn wir im Moment vor dieser Erinnerung der jungen Generation stehen, die uns darauf aufmerksam machen, dass der Wandel der klimatischen Bedingungen eventuell ganz katastrophale Folgen haben wird, dass sich eben auch die Grenzen des Meeres verschieben. Ich bin jetzt nicht der große Apokalyptiker, nur als in meiner Jugendzeit war das noch undenkbar. Vieles, wovon wir heute sagen, vielleicht sind die Texte doch nicht ganz bildlich gemeint, sondern haben auch einen konkreten Anhalt. Und die Völker werden vor Angst vergehen, sagt Jesus, in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden und dann wird man den Menschensohn mit großer Kraft und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wolke meint immer die Gegenwart Gottes. Erinnert euch an den Auszug aus Ägypten. Wer zog vor dem Volk her, in der Nacht die Feuersäule, am Tag die Wolkensäule? Da, wo die Wolke Gottes ist, da ist die Gegenwart Gottes. Und genau so wird man Gott sichtbar kommen sehen. Wolke ein Bild, aber sichtbar für alle, dass alle wissen, jetzt ist der Zeitpunkt da, wo Gott eine neue Ansage macht. Den Text, den kann man im Deutschen nicht so richtig nachmachen. Es steht hier eigentlich, die Menschen werden vor Angst vergehen, denn das, was kommt, macht ihnen Angst. Die Kräfte des Himmels werden durcheinander gehen und sie werden sehen, den, der kommt, er kommt in Kraft und Herrlichkeit. Das ist dieses parallele Geschehen, wenn hier auf der Erde das, was kommt, den Menschen und uns auch allen Angst macht, weil die Kräfte außer Rand und Band geraten, weil nichts mehr kontrollierbar wird, nichts mehr regierbar, nichts mehr händelbar scheint, dann wird einer kommen, der mit einer neuen Kraft kommt. So möchte es der Text verstanden wissen im Urtext. Das eine kommt und macht uns Angst, weil die Kräfte außer Kontrolle geraten. Und dann kommt der andere mit seiner Kraft und Herrlichkeit und setzt da etwas dagegen. Aber schauen wir erst nochmal auf diese Zerstörung der Dinge, der Kampf mit den Mächten der Zerstörung damals wie heute. Damals hatte man so die Bilder dafür, da war der Tiamat oder der Leviathan im Urgrund des Meeres, den Gott dort gefesselt hat und mit dem er ab und zu spielen geht, aber der ständig die Schöpfung an den Rand des Chaos bringt. Und nur weil Gott ständig seine Hand über diese Schöpfung und über den Erdkreis hält, nur deshalb können wir morgens aufstehen und sagen, wie schön ist unsere Welt. Gottes Gnade ist an jedem Morgen neu. Das ist der Hintergrund des tiefen Glaubens. Wenn Gott nicht seine Hand über diese Schöpfung halten würde, würde das Chaos über das alles hereinbrechen und diese Schlange der Ur im Grund des Meeres würde aufbrechen und die ganze Schöpfung zerstören. Sagt man sich, okay, wir glauben nicht an diese Schlange. Ich bin der Überzeugung, dass es damals auch nicht so unbedingt geglaubt wurde. Es war ein Bild für das, was sie geahnt haben. Dass hier Kräfte herrschen, die man unter Kontrolle haben muss, weil sonst alles vergeht. Und je mehr wir in der Wissenschaft weiter fortschreiten, je mehr wir wissen, durch die ganzen Sonden, die wir rausschicken in das riesige, unendliche Weltall, und je mehr wir da an Daten bekommen, desto mehr wundert uns doch, dass es uns überhaupt gibt. Auf einem kleinen Korn in der Ewigkeit, in dieser unendlichen Weite, gibt es eine Erde, die nicht viel weiter, aber nicht von der Sonne weg sein dürfte und nicht viel weiter an der Sonne dran sein dürfte, damit es uns hier überhaupt gibt. Und auf diesem winzigen kleinen Wunder, das um die Sonne sich bewegt, da gibt es uns, die ich sagen können und die sich Gedanken machen können darum, warum gibt es uns überhaupt und warum gibt es uns nicht? Haben wir darüber schon mal nachgedacht? Es müsste uns nicht geben. Wie kommt das eigentlich, dass in der sehr unendlichen Weite des Alls auf diesem Staubkorn des Universums, das gerade mal richtig um die Sonne sich bewegt, diese Menschen wohnen, die ein Bewusstsein davon haben, dass es sie gibt. Für mich ist das ein riesiges Wunder. Und wie labil und wie angreifbar bleibt dieses Leben, das wir leben. Man sagt ja habitable Zone, ne? Auf der die Planeten unterwegs sind, auf der wir jetzt leben. Und wenn er nur einen kleinen Stoß kriegt, der Planet, und aus der Bahn wirft, dann entweder erfriert man oder verglüht man im Bereich der Sonne. Die Kräfte müssen immer wieder neu in diesem Gleichgewicht bleiben. Wissenschaftler sagen, es gibt eine Feinabstimmung im Kosmos, die unser Leben ermöglicht, hinter die man noch nicht so richtig gekommen ist. Die Feinabstimmung. Und wenn ihr dann weiterdenkt an die Zerbrechlichkeit eures eigenen Lebens, eurer eigenen Existenz. Heute geht es uns allen so gut, dass wir hier miteinander Advent feiern können, den zweiten Advent. Freue mich, euch alle zu sehen, weil es immer gut, in der Gemeinschaft zu sein. Alleine ist nicht so schön. Man braucht Menschen, mit denen man unterwegs ist. Gut, dass ihr euch heute aufmachen konntet und hierher kommen konntet. Und keiner von uns weiß, was morgen sein wird, die Zerbrechlichkeit unseres kleinen Lebens. Die tragen wir auch immer mit uns. Und dann sagt die Heilige Schrift, egal was kommt, auch dort, wo die Kräfte vielleicht durcheinander geraten, auch dort, wo vielleicht dann die Not groß wird, da kommt nochmal ein anderer. Und der kommt mit einer anderen Kraft und Herrlichkeit. Auch wenn alle Kräfte unserer Welt durcheinander geraten sollen. Und dann heißt es in dieser kleinen Apokalypse, wenn all das beginnt, diese große Weltapokalypse, das Ende der Zeit, von dem keiner weiß, wann es kommt, dann richtet euch auf, erhebt eure Häupter, denn es kommt eure Erlösung. es gibt so eine Prepper-Bewegung weltweit. Die bereiten sich darauf vor, dass sie gerüstet sind für die Zeit des Chaos, der Weltuntergang kommt. Aber sie sind gerüstet, sie haben den Keller voller Konserven, sie wissen, wie man sauberes Wasser gewinnt, und manche haben den Bunker im Keller. Müsste man einfach meinen, wenn diese Sachen kommen, dass die Zeichen am Himmel geschehen und wenn all das zusammenbricht, die Kräfte außer Kontrolle geraten, dann verkriecht euch im Garten in euren Bunker, damit ihr irgendwie überlebt und vielleicht zu denen gehört, die dann noch anschließend die Suppe aus der Dose essen können. Und Jesus sagt das anders. Wenn ihr merkt, dass alles außer Rand und Band gerät, dass alles durcheinander geht und die Kräfte dieser Welt sich im Chaos auflösen, dann erhebt eure Häupter, richtet euch auf. Ihr macht damit die Angst, die man manchmal haben kann in dieser Welt, aus verschiedenen Gründen nicht klein, und auch die Auslöser redet er nicht klein. Es steht vorher auch so vieles da von Erdbeben, von Katastrophen, von Kriegen, die uns als Menschheit schon die ganzen Jahrhunderte durch begleiten. Ja, das sind Dinge, die machen uns Angst. Und wir sind ja so froh, ich für meine Generation darf das sagen, ich war nie in der Verlegenheit, in irgendeinen Krieg geraten zu sein. Das ist ein Wunder in unseren mitteleuropäischen Breiten. Keine Generation vor mir hat das so erleben dürfen. Super, ich hoffe, es ändert sich nicht. Und trotzdem weltweit, und auch wenn wir in die Welt reinschauen, es gibt Angst, berechtigte Angst. Wir haben hier ein Privileg. Aber selbst dann, sagt Jesus, wo Not, Angst und Dunkel und Hoffnungslosigkeit auf euch zukommen und am stärksten wird, da rechnet nicht damit, dass jetzt alles gleich zu Ende ist. Vielleicht ist es das auch, aber es ist ja nur das Sichtbare, das zu Ende geht. Es ist auch das Eingreifen Gottes ganz nah. Das ist so eine biblische Grundüberzeugung. Wir sehen da das Kreuz, das ist immer gegenwärtig in unseren Gottesdiensten. Manche haben es am Hals oder in der Wohnung zu Hause. Das ist so das Geheimnis Gottes. Gott kommt in die Welt, Gott wird Mensch, darauf gehen wir ja wieder zu. Und dann kommt nicht die Herrlichkeit in sichtbarer Pracht, sondern er lässt sich kreuzigen. Er kommt und weiß, was es ihn kosten wird, und kommt trotzdem. Dass da, wo die Dunkelheit und die Hoffnungslosigkeit am größten wird, so wie bei Jesus damals auch, als er gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das hat er nicht geschrien, weil es im Drehbuch stand, sondern weil das sein Erleben war. In dieser Stunde war das Eingreifen Gottes nicht da. Er war wirklich allein. Aber das Eingreifen Gottes war nah. So sagt es Jesus auch von dem, was manches Mal in unserer Welt geschieht und vielleicht am Ende auch geschehen wird. Und selbst wenn alles durcheinander geht und wenn die Kräfte außer Rand und Band geraten, dann dürfen wir als Christen wissen, ja, das macht Angst, das bedrängt und das kann furchtbar sein, aber es wird nicht das Letzte sein, was passiert. Und dahinter steht diese große Überzeugung, Gott ist das Geheimnis dieser unserer Welt, und das Geheimnis dieser Welt ist nicht gegen uns, sondern für uns. Und es ist das, was in Ewigkeit bleibt. Das Sichtbare vergeht. Ob wir das sind mit unserer Leiblichkeit oder ob es unsere Welt ist. Sichtbares wird immer vergehen. Wir werden uns auch irgendwann auflösen, diese Hülle, die auch zu uns gehört. Aber es bleibt das Unsichtbare. Es bleibt das, was Gott uns gegeben hat. Mitten in Angst und Not kommt uns die Erlösung nahe. Worauf richten wir unseren Blick? Die zweite Generation, so wie im Petrusbrief, die wusste, der Morgenstern geht auf in unseren Herzen. Meistens ist es so, dass die Wiederkunft Jesu euch persönlich erreicht und mich auch. Das Ende der Welt, das wollen wir Gott überlassen. Darauf werden wir achten, wir werden die Zeichen der Zeit eh sehen. Jesus sagt das so ganz normal hier in diesem zweiten kleinen Teil, den ich so ein bisschen weglassen werde. Aber er sagt ja, der Feigenbaum, wenn ihr ihn anguckt und ihr wisst, die Blätter kommen, dann wisst ihr, bald ist die Ernte dann auch da bei dem Feigenbaum. Und so wird es auch mit dem Ende der Welt sein. Macht euch keine Gedanken. Das werdet ihr schon mitbekommen. Aber wenn unser Ende gekommen ist oder wenn uns die Angst übermannt und wenn wir uns fragen, wohin sollen wir mit unserer Angst und Not gehen, dann ist das das biblische Prinzip dort, wo die Wogen über uns zusammenzuschlagen drohen, ist auch die Erlösung nahe. Es heißt nicht, dass alle Angst und Not immer an uns vorbeigeht. Und manches Mal erwischt es uns auch ganz dick. Aber es bleibt immer so, dass gleichzeitig mit aller Angst und Not die Erlösung Gottes nahe kommt. Und wenn wir uns das so nochmal persönlich jetzt auch versuchen anzueignen, das, was Jesus sagt über das Kommen des Reiches Gottes, von dem er ja sagt, es ist schon mitten in euch, wonach halten wir eigentlich Ausschau in diesem Advent? Wir haben so alle das Ideal, vermutlich, dass es auch immer mal so eine stille Zeit, so eine besinnliche Zeit doch sein möge im Advent, wo man am Nachmittag mit der Familie zusammensitzt, mit Kerze und Lebkuchen und einer Tasse Tee oder Kaffee. Und ich wünsche uns allen, dass es uns gelingt. Das sind so Highlights wirklich in den Adventswochen, die wir erleben. Für Jesus war das auch ganz entspannt. Aber für Maria und Josef war die Adventszeit ein ziemlicher Stress. Die waren nämlich unterwegs, mit einer hochschwangeren Frau war der Josef unterwegs, auf einem Tier über Stock und Stein und hatte viel zu tun und am Ende noch eine Wohnung zu besorgen, die es nicht gab, damit seine Frau ein Kind bekommen konnte. Das war Stress pur. Und dann war irgendwann Friede im Stall. Aber dazu kommen wir ja in zwei Wochen dann hier auch mit der Christmette. Auch Advent ist nicht immer stressfrei. Aber wonach halten wir Ausschau, wenn wir uns in dieser Adventszeit darauf besinnen, zu versuchen, dass Christus kommt? Müßige hat gesagt, und wenn Jesus Christus damals in Bethlehem 1000-mal zur Welt gekommen wäre und nicht in deinem Herzen zur Welt gekommen ist, dann bist du doch verloren. Und mit dem Verloren meint er, dann ist die Menschwerdung Gottes für dich bedeutungslos. Das ist so unsere Verlorenheit in dieser Welt, wenn uns das Kommen Gottes in diese Welt nicht mehr den Wert unseres Augenblicks, nicht mehr den Wert der Gegenwart vermitteln kann. Und das möchte uns Advent sagen, Gott ist gekommen und wir können warten, voll Hoffnung, weil er schon mitten unter uns ist und irgendwann wird das sichtbar werden. Wonach hältst du Ausschau? Was bindet eigentlich deinen Blick? Das, worauf wir blicken und das, womit wir uns gedanklich beschäftigen, das prägt unser Wesen und das verändert uns in das Bild, das wir anschauen. Wer immer Horrorfilme anschaut, braucht sich nicht wundern, wenn er eine Angststörung bekommt. Manche sind da, haben ein dickes Fell, keine Frage. Aber das nur als Bild. Was wir anschauen, womit wir uns umgeben, das prägt unser Leben, das prägt unser Wesen, das macht uns zu dem, der wir sind. Und was möchte eigentlich in dir erlöst werden? Advent erinnert uns daran, dass mitten dann, wenn das Chaos tobt, dass auch Erlösung unterwegs ist. Was möchte in deinem Leben eigentlich erlöst werden? Denn Christus ist gekommen in eine Welt, die der Erlösung bedarf. Und wir haben oft gelernt, nur der Starke kommt in den Garten, ne? Also nur der Starke überlebt, nur der Starke kriegt das, was ihm wirklich zusteht. Wir sind dazu abgerichtet, uns das zu erkämpfen, was wir haben wollen. Und am besten jetzt und gleich. Der Sieger ist der, dem wir nachgehen und nicht der Verlierer. Und Christus hat diese Welt angeschaut und hat gesagt, sie brauchen einen Hirten. Sie sind so verloren. Und Christus kommt zu denen, die verloren sind und die Erlösung brauchen. Deshalb keine Sorge, da wo wir Erlösung brauchen, sind wir ganz nah bei Christus. Weil er ist gekommen, uns zu erlösen. Er ist nicht gekommen, um die Starken noch stärker zu machen, um die Gerechten noch gerechter zu machen, sondern er ist gekommen, um dort zu sein, wo Zerbrochenheit ist und dort, wo Erlösung gebraucht wird. Nun darf man heute noch immer nicht in der Öffentlichkeit weinen oder sich seiner Schwäche auch noch offenbaren. Also in Vorstellungsgesprächen, wenn man einen neuen Job sucht, ganz bestimmt nicht. Aber es muss Orte geben, wo man das tun darf. Und bei Christus ist so ein Ort. Und Advent erinnert uns daran, dass Christus auch wiederkommen wird und Erlösung bringen wird. Wir brauchen nicht so zu tun, wie wenn unsere Welt eine wäre, die keine Erlösung bräuchte. Sie braucht sie ganz dringend. Und dann kommt dieses Phänomen, dieses Schließende, mitten in der Angst und Not sollen wir uns aufrichten und nach oben gucken. Das ist Christsein pur. Gott ist einer, der kommt, um uns unsere Würde zu garantieren. Wir sollen nicht kriechend durch dieses Leben gehen, nicht verbogen, sondern ihr sollt euch aufrichten und nach oben gucken. Christus ist immer gekommen und wenn er Menschen begegnet ist und wenn es die Dirnen waren oder die Zöllner und Sünder, dann ist er nicht als der gekommen, der mal so barmherzig sie zurückholt in die Gegenwart Gottes. Komm, du böser Sünder. Sondern er hat ihnen ihre Würde gegeben. Er hat mit ihnen gegessen und gefeiert. Das war sein Grundanliegen. Und so kommt es sogar in der Apokalypse. Wenn ihr meint, alles zerbricht, Gott ist der, der die Würde garantiert, dann richtet euch auf. Erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Das ist Christus. Was wir jetzt glauben und hoffen, das werden wir mal schauen. Und das Geheimnis unseres Glaubens ist es dann erfüllt, wenn das unsere Gegenwart prägt. Wenn die Augen unseres Herzens gerichtet sind auf den, der in Herrlichkeit das Reich Gottes mitten in dieser Welt schon jetzt sein möchte. Und dann sagt Christus, auch wenn der Widerspruch um euch stärker wird und wenn es in dieser Welt scheinbar kein Argument mehr für das Kommen, für die Gegenwart Gottes geben mag, dann kann das sein, dass es so ist und es soll uns nicht gleichgültig machen dem Schicksal unserer Welt gegenüber. Unsere Welt hat es verdient, dass wir sie achten, denn sie ist Schöpfung Gottes. Aber selbst wenn das zu zerbrechen scheint, dann gibt es für euch einen Grund, euch trotzdem aufzurichten und den Blick nach oben zu richten. Erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Denn dann heißt es, dass unser Erlöser naht. Und dann kommt einer wieder, den wir ja schon längst kennen. Dazu segne uns dann Gott auch mit der ein oder anderen stillen Zeit im Advent, damit wir uns ausrichten können und davon leben können, von dieser Gegenwart des gekommenen Erlösers. Amen.